ARD. Es gibt ein neues Sanktionspaket der EU gegen Russland. Das wievielte? Das 19. hat die Union vergangene Woche beschlossen. Und dieses Paket zielt unter anderem ab auf Flüssigerdgas. Das darf ab 2027 nicht mehr in die EU importiert werden. Moment, werdet ihr nun sagen, russisches Gas, das nehmen wir doch schon länger nicht mehr? Die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2, die sind doch kaputt? Ja, das ist richtig. Aber all das hat nicht dazu geführt, dass gar kein russisches Gas mehr nach Europa und Deutschland kommt. Im Gegenteil. Wir bringen euch heute auf Stand, sagen, was das für die Kriegskasse des Kreml bedeutet und wir blicken auf die Folgen eines möglichen kompletten Lieferstopps. Was macht das mit dem Gaspreis? All das kriegt ihr wie immer kompakt und knackig und in nur rund 10 Minuten. Denn ihr hört 10 Minuten Wirtschaft in ARD Audiothek und Co. Heute mit mir Astrid Kühn und mit meinem Kollegen Markus Plettendorf. Hallo Markus.
Hallo Astrid.
Wir importieren also noch russisches Flüssiggas und sogar mehr, als dem einen oder anderen klar sein dürfte, oder?
Ja, das ist definitiv so. Sogar hier in Deutschland. Also man möchte meinen, wir Deutschen, wir haben mit russischem Gas gar nichts mehr zu tun. Stimmt nicht. Es gibt das inzwischen verstaatlichte Unternehmen Gazprom Germania, SEFE heißen die, und die importieren LNG-Gas, einfach weil es langfristige Lieferverträge gibt. Im Sommer hat es mal eine Anfrage gegeben bei der Bundesregierung, eine kleine Anfrage, und die Antwort hieß, na, es seien so rund 50 Lieferungen in diesem Jahr im Wert von 2 Milliarden Euro. Also gar nicht so wenig. Und selbst wenn wir in Deutschland selbst gar nicht importieren würden, wäre trotzdem russisches LNG-Gas hier in der Leitung. Das liegt daran, dass wir ein europäisches Gasverbundnetz haben und andere Länder, die importieren russisches LNG-Gas, und diese Tanker, die landen ja durchaus erhebliche Mengen an in Spanien, in Frankreich oder auch in Belgien.
Das heißt, wir haben es gar nicht selbst in der Hand. Über welche Größenordnung reden wir denn da? Also wie viel Gas kommt so nach Deutschland?
Also die Größenordnung hat mich selbst ein bisschen überrascht. Der Import von russischem Gas ist zwar zurückgegangen, aber das sind jetzt Daten der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Allein in den Monaten Juli bis September sind 4,7 Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas und nochmal 3,5 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas nach Europa gekommen. Wir reden also über etwa 10% aller Gasimporte. Ui. Und wenn man da mal ein Preisschild dranhängen möchte, dann gucken wir uns mal das vergangene Jahr an. Da war der russische Anteil im Importgas noch fast doppelt so hoch, muss man dazu sagen. Aber da ist russisches Gas im Wert von 15,6 Milliarden Euro importiert worden. Zum Vergleich, aus den USA kam Gas im Wert von rund 19 Milliarden. Und Greenpeace hat auch mal gerechnet und hat gesagt, alleine die Exporte eines russischen Konzerns haben in den 3 Kriegsjahren, die wir jetzt haben im Ukraine-Krieg, mehr als 8 Milliarden Euro Steuern in die Kriegskasse vom Kreml gespült.
Dabei ist ja genau das eigentlich das Ziel der Sanktionen, ne? Also die russische Kriegskasse zu schwächen. Ich frage mal andersrum, Markus, wie abhängig sind wir denn von diesen 10%, die dann wegfallen werden?
Ja, unterschiedlich abhängig. Es gibt in Europa ja Länder, die haben ein Problem, LNG-Gas überhaupt zu importieren. Das kommt ja eben mit Tankschiffen, und die Länder, die keinen Zugang zum Meer, zum Wasser haben, haben dann natürlich größere Schwierigkeiten. Mhm. Und darum darf da jetzt auch erstmal Pipeline-Gas zum Beispiel auch weiterkommen, nach Ungarn zum Beispiel oder in die Slowakei. Das wird alles erst ein Thema, wenn wirklich der komplette Import stoppt, dann kommt. Aber wo du die Abhängigkeiten von diesen 10% ansprichst, es sind wohl Notfallklauseln dann vorgesehen, wo man sagen kann, gut, wenn dann nicht genügend nicht russisches LNG-Gas ins europäische Verbundnetz kommt und einige Länder Schwierigkeiten haben, ja, dann gibt es eine Notfallklausel, dann kann man das Importverbot auch wieder aussetzen.
Das klingt tatsächlich so, als würde man sich nicht komplett lösen, auch nicht komplett lösen können. Deswegen frage ich jetzt mal so ganz verbrauchernah, Markus, wenn die Lieferungen fehlen, was macht denn das dann mit dem Gaspreis? Wird es dann auch teurer wegen Mangel?
Also die Verbände haben da keine klaren Prognosen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, der sagt, ja, der Wegfall der russischen LNG-Importe, das könnte die Nachfrage nach nicht russischem Gas ansteigen lassen und dann könnte es eben auch teurer werden. Aber es gäbe ja auf der anderen Seite auch neue LNG-Exportprojekte, die in Planung oder sogar schon im Bau sind, in den USA oder Katar zum Beispiel. Da wäre dann eben mehr LNG-Gas im Markt, was im Regelfall dann wieder sinkende Preise nach sich ziehen würde. Also ich glaube, das ist im Moment auch noch viel zu früh, das wirklich zu beurteilen. Und es gibt ja noch einen weiteren Punkt, der vielleicht sogar noch eine größere Rolle spielt als diese 10% oder jetzt erstmal nur der Stopp vom LNG-Gas, nämlich das Thema Weltwirtschaft und Konjunktur. Die größten LNG-Importeure, das ist gar nicht Europa, das sind China, Japan, Südkorea, Taiwan. Wenn da die Nachfrage anzieht, ja, dann kann das auch Auswirkungen auf die Preise hierzulande haben. Also alles hängt mit allem zusammen und der Verband der Gas- und Wasserstoffwirtschaft sagt, wenn wir steigende Preise vermeiden wollen, dann brauchen wir verlässliche Ersatzstrategien. Bisschen Zeit haben wir ja noch und vor allem mit den anderen Lieferanten langfristige Lieferverträge.
Und vielleicht auch aufpassen, mit wem man diese langfristigen Lieferverträge schließt. Denn bei Russland dachte man ja auch lange Zeit, das ist ein sehr verlässlicher Partner.
Ja, Diversifikation, ne?
Danke, Markus, für die ganzen Infos.
Sehr gerne.
Anfang 2027, also knapp 5 Jahre nach der russischen Invasion in der Ukraine, soll die EU kein Flüssiggas mehr aus Russland beziehen. Ab 2028 dann gar kein Gas mehr. Das klingt langsam. Und das ist es auch. Aber es gab auch schon Fortschritte. Kamen vor dem Krieg noch 40% des europäischen Gases aus Russland, waren es im vergangenen Jahr noch knapp 20%. In diesem Jahr sollen es 13% werden über Pipeline und LNG. Bei Öl und Kohle ging das übrigens leichter, aber Gas ist natürlich besonders wichtig, einfach weil wir es auch noch sehr viel zum Heizen benutzen. Wenn unsere Wirtschaftsministerin Reiche sich aber hinstellt und sagt,
Deutschland bezieht kein russisches Gas mehr, Deutschland bezieht auch kein russisches Öl mehr. Wir müssen aber sicherstellen, dass wir die Bezugsquellen in ganz Europa runterfahren.
Dann würde ich jetzt sagen, ist das so nicht ganz korrekt. Sie hätte auch sagen können, solange in Europa noch russisches Gas bezogen wird, kann man nicht ausschließen, dass es auch in Deutschland landet, über den Gasbinnenmarkt der EU nämlich. Aber das sagt sich halt nicht so knackig. Wieso also kommt man nicht so schnell weg? Andreas Eisel vom Jacques Delors-Institut hat meiner Kollegin Katrin Schmidt gesagt.
Gewisse Staaten haben auch in den letzten Jahren tatsächlich nicht so viel getan, um etwas zu ändern. Es gab viele Staaten, wie in Deutschland auch, die große Maßnahmen dann auch gesetzt haben und auch gezwungen waren, weil eben es auch die Sabotageakte zum Beispiel bei Nord Stream gab. Aber eine gewisse Anzahl an Staaten, vor allem im östlichen Bereich Europas, wie Ungarn und die Slowakei, halten weiterhin Pipeline-Gas. Und das führt auch politisch auch zu einer gewissen Erpressbarkeit und erklärt auch teilweise, warum diese Staaten in Bezug auf die Sanktionen, in Bezug auf die Russlandpolitik Europas da anders vorgehen und sich da vielleicht auch bessere Preise eben erhoffen.
Tatsächlich haben Ungarn und die Slowakei lange versucht, die neuen Sanktionspakete zu blockieren. Die dortigen Regierungschefs Orbán und Fico sehen, dass ihre Länder besonders abhängig sind von russischen Rohstoffen, ja, aber sie fahren auch einen pro-russischen Kurs. Beispielgefällig? Nicht nur, dass Orbán ohnehin enge politische Beziehungen zu Putin pflegt, er strebt laut Regierungskreisen auch ein Zitat Ukraine-skeptisches Bündnis innerhalb der EU an, der auch die Slowakei und Tschechien angehören sollen. Damit könnten die Länder zum Beispiel Hilfen für die Ukraine oder weitere Sanktionen gegen Russland blockieren und die EU weiter spalten. Es gibt EU-Parlamentarier, die Orbán vorwerfen, die Sicherheit Europas aufs Spiel zu setzen und deshalb fordern Ungarn, das Stimmrecht in der EU zu entziehen. Das wäre theoretisch auch möglich, aber natürlich ein krasser Schritt. Und was unterm Strich steht, die Union ist gespalten. Und darüber freut sich am meisten einer, Kremlherrscher Putin. Wenn ihr dazu mehr Infos wollt, kann ich euch die neue Folge des Europapodcasts .eu ans Herz legen, den unsere KollegInnen aus dem Studio Brüssel machen. Link setze ich euch in die Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr 10 Minuten Wirtschaft hört. Mein Name ist Astrid Kühn. Macht's gut und lasst euch nicht ärgern.